Im 11. Jahrhundert war das Heilige Land ein zentraler Ort der Spiritualität für die christliche Welt. Jerusalem als Stadt, in der Jesus Christus gelebt und gewirkt haben soll, zog seit Jahrhunderten Pilger aus ganz Europa an. Diese Pilgerfahrten waren nicht nur religiöse Akte des Glaubens, sondern auch ein Mittel, politische Allianzen zu festigen, kulturelle Verbindungen zu schaffen und wirtschaftliche Kontakte über große Entfernungen hinweg zu fördern. Kirchen, Klöster und Pilgerhospize in den europäischen Städten lebten teilweise von diesen Reisen. Und selbst Herrscher nutzten Pilgerströme, um ihre religiöse Legitimität zu untermauern. Doch gegen Ende des 11. Jahrhunderts begann sich die Situation im östlichen Mittelmeerraum drastisch zu verändern. Die Seldschuken, ein türkisches Reitervolk aus Zentralasien, hatten weite Teile des Nahen Ostens erobert, darunter auch Kleinasien und schließlich Jerusalem. Unter ihrer Herrschaft verschärfte sich die Unsicherheit für die Pilger erheblich. Straßen, die früher relativ sicher waren, wurden nun zu gefährlichen Passagen, auf denen Räuberbanden, kleine seldschukische Truppen oder korrupte lokale Machthaber lauerten. Überfälle, Entführungen und Zwangsabgaben nahmen zu und Berichte über Misshandlungen christlicher Pilger verbreiteten sich in Europa. Die dramatische Lage wurde durch die Niederlage des Byzantinischen Reiches bei Manzikert 1070 noch verschärft, als große Teile Kleinasiens unter seldschukische Kontrolle gerieten. Die kirchlichen Autoritäten in Rom und anderswo reagierten auf diese Entwicklungen mit wachsender Sorge. Pilgerfahrten galten nun als gefährlicher, aber auch als moralisch dringlicher Akt. Schließlich ging es um die Rückeroberung des christlichen Zugangs zu heiligen Stätten. In den Klöstern und bei den Geistlichen wurden zunehmend Geschichten von Angriffen, Bedrohungen und Heldentaten der Pilger erzählt, die das Bild einer bedrängten Christenheit im Osten zeichneten. Gleichzeitig wuchs in Europa ein Gefühl der gemeinsamen Verantwortung unter den christlichen Fürsten und Herrschern, die die Sicherheit ihrer Untertanen gewährleisten wollten. Politisch spiegelten die Schwierigkeiten für Pilger auch tiefere Spannungen wider. Das Byzantinische Reich, einstige Schutzmacht der Christenheit im Osten, war militärisch geschwächt und konnte die neuen Machthaber nicht effektiv zurückdrängen. Die Seldschuken kontrollierten nun wichtige Handelsrouten und strategische Städte, was nicht nur die Pilger gefährdete, sondern auch die wirtschaftlichen Interessen Europas berührte. In dieser Zeit entstand allmählich die Vorstellung, dass militärisches Eingreifen nötig sei, nicht nur aus religiöser, sondern auch aus politischer und wirtschaftlicher Motivation. Diese Ideen bildeten den Nährboden für die späteren Kreuzzüge und die Mobilisierung von Rittern, Adligen und einfachen Gläubigen in einer bisher kaum dagewesenen Dimension. Die Vorgeschichte der Kreuzzüge ist damit mehr als nur eine Folge von Überfällen oder politischen Umwälzungen. Sie zeigt die enge Verzahnung von Glauben, Politik und gesellschaftlichen Strukturen im Hochmittelalter. Die wachsende Bedrohung für Pilger symbolisierte eine Krise, die das Verhältnis zwischen West- und Ostchristentum ebenso berührte wie die Interaktion Europas mit der islamischen Welt. Diese Kombination aus religiöser Motivation, politischem Kalkül und wirtschaftlichem Interesse bereitete schließlich den Boden für den entscheidenden Aufruf des Papstes, der wenige Jahre später den ersten Kreuzzug auslösen sollte. Aufruf Papst Urbans II. Im November 1095 versammelten sich führende Geistliche, Adlige und Vertreter verschiedener Regionen beim Konzil von Clermont in Südfrankreich. Papst Urban II., bekannt für seine rhetorische Kraft und seine Fähigkeit, religiöse Begeisterung zu entfachen, nutzte diese Gelegenheit, um ein Ereignis von historischer Tragweite anzustoßen: den ersten Kreuzzug. Vor der versammelten Menge stellte er die Bedrohung der christlichen Pilgerfahrten und der heiligen Stätten im Heiligen Land dar und skizzierte die Notwendigkeit, Jerusalem aus muslimischer Kontrolle zu befreien. Urban betonte, dass dies nicht nur ein religiöser Auftrag, sondern auch eine moralische Pflicht für alle Christen sei. Seine Rede verband theologische Argumente mit emotionalen Appellen. Er sprach von Sünde, Erlösung und der Aussicht auf himmlischen Lohn für diejenigen, die sich der Sache annehmen würden. Zugleich stellte er die Kreuzzüge als Mittel dar, innerkirchliche Spannungen zu überwinden und die christliche Einheit Europas zu stärken. Besonders wirkungsvoll war die Darstellung des Leidens der Pilger, die durch die seldschukische Herrschaft und die unsicheren Wege bedroht waren, sowie die Schilderung von Jerusalem als heiligem Zentrum, das der christlichen Welt entrissen worden war. Urbans Aufruf wirkte wie ein Funke. Adlige, Ritter und einfache Gläubige fühlten sich berufen, die Initiative zu ergreifen. Die Bewegung, die er anstieß, war ungewöhnlich in ihrer Breite. Während frühere militärische Unternehmungen meist territorial motiviert waren, verband der Kreuzzug religiösen Eifer, politische Ambitionen und persönliche Interessen. Viele Ritter sahen darin die Möglichkeit, Ruhm und Land zu gewinnen, während einfache Pilger das Versprechen von Vergebung und Erlösung motivierte. Die Folgen von Urbans Rede waren unmittelbar spürbar. In ganz Europa begannen sich Gruppen zu organisieren, Prediger verbreiteten die Botschaft weiter und der Gedanke an eine militärische Expedition ins Heilige Land wurde zunehmend greifbar. Urbans Appell legte den Grundstein für eine Bewegung, die über Jahrzehnte das politische, soziale und kulturelle Leben Europas prägen sollte. Der Aufruf von Clermont markierte damit den Beginn eines Zeitalters, in dem religiöser Eifer und militärische Abenteuer untrennbar miteinander verknüpft waren. Ein historischer Moment, der die Kreuzzüge in Gang setzte und die gesamte mittelalterliche Weltordnung nachhaltig beeinflusste. Volkskreuzzug. Kaum hatte der Aufruf Papst Urbans Europa erreicht, formierten sich spontan Bewegungen von Gläubigen, die ohne Adel oder militärische Führung in den Osten ziehen wollten. Im Frühjahr 1096 brachen sogenannte Volkskreuzzüge auf, bestehend vor allem aus einfachen Bauern, Handwerkern und Predigern, die von der Verheißung himmlischer Belohnung und der Idee, Jerusalem zu befreien, getrieben wurden. Und anders als die späteren Ritterheere waren diese Gruppen völlig unorganisiert. Sie besaßen kaum militärische Erfahrung, waren schlecht ausgerüstet und oft auf den eigenen Eifer und den Glauben angewiesen, um sich durch die gefährlichen Regionen Europas und Anatoliens zu schlagen. Die Bewegung gewann schnell an Größe. Führer wie Peter der Eremit und Walter ohne Land trieben Tausende von Männern, Frauen und Kindern in einem Strom religiöser Begeisterung voran. Viele Pilger hofften, das heilige Land auf eigene Faust zu erreichen, während andere von Predigern für einen persönlichen Sündenabbau motiviert wurden. Doch die unvorbereitete Natur dieser Heere machte sie zu einem leichten Ziel für lokale Machthaber und Banditen auf ihrem Weg durch Deutschland und das heutige Ungarn. Als die Gruppen in Kleinasien eintrafen, wurden sie mit der vollen Härte der seldschukischen Kontrolle konfrontiert. Ohne feste Strategie, koordinierte Versorgung oder militärische Taktik konnten sie den Angriffen nicht standhalten. Historischen Berichten zufolge kam es zu massiven Verlusten. Tausende wurden getötet, andere versklavt oder in die Flucht geschlagen. Die anfängliche Begeisterung wandelte sich in Tragik und der Volkskreuzzug endete als blutiges Lehrstück für die Notwendigkeit von Organisation und Führung. Trotz seines katastrophalen Scheiterns hatte der Volkskreuzzug eine weitreichende Wirkung. Er zeigte die enorme Mobilisierungskraft der Kreuzzugsidee selbst unter einfachen Menschen und machte deutlich, dass religiöser Eifer allein nicht ausreichte, um militärische Ziele zu erreichen. Gleichzeitig lieferte das Debakel wertvolle Erfahrungen für die nachfolgenden professionell organisierten Ritterheere des Ersten Kreuzzugs, die aus den Fehlern der Volksbewegungen lernten und die Bedeutung von Disziplin, Versorgung und strategischer Planung erkannten. Der Volkskreuzzug bleibt somit ein eindringliches Zeugnis für die Spannungen zwischen religiösem Idealismus und der harten Realität militärischer Unternehmungen im Mittelalter. Erster Kreuzzug. Der erste Kreuzzug von 1096 bis 99 war eine der markantesten und folgenreichsten militärischen Unternehmungen des Mittelalters und stellte einen Wendepunkt in der Geschichte Europas und des Nahen Ostens dar. Nachdem der spontane Volkskreuzzug gescheitert war, begannen organisierte Ritterheere aus verschiedenen Regionen Westeuropas ihren Marsch ins Heilige Land. Angeführt von Adligen wie Gottfried von Bouillon, Raimund IV. Von Toulouse oder Bohemund von Tarent, vereinte der Kreuzzug sowohl religiöse Motivation als auch die Aussicht auf Ruhm, Landbesitz und wirtschaftliche Vorteile. Und anders als die vorherigen unkoordinierten Massenbewegungen war dieses Unternehmen durch militärische Erfahrung, strategische Planung und die Führung durch erfahrene Kommandeure geprägt. Die Heere zogen über die Balkanhalbinsel, durch Anatolien und schließlich in die Levante, wobei sie sich immer wieder mit den seldschukischen Streitkräften auseinandersetzen mussten. Die Reise war beschwerlich. Krankheiten, Hunger und Konflikte unter den Kreuzfahrern forderten zahlreiche Opfer, noch bevor sie auf die muslimischen Truppen trafen. In Anatolien erlitten die Kreuzfahrer zunächst schwere Rückschläge, konnten aber durch geschickte Belagerungstaktiken und Bündnisse mit lokalen Kräften Teile der Städte erobern. Die Eroberung Jerusalems 1099 bildete schließlich den Höhepunkt des Kreuzzugs. Nach wochenlangen Belagerungen gelang es den Rittern, die Stadt einzunehmen, was in der christlichen Welt als triumphaler Sieg gefeiert wurde. Während die muslimischen und jüdischen Bewohner Jerusalem größtenteils getötet oder vertrieben wurden. Aus der Eroberung Jerusalems gingen mehrere Kreuzfahrerstaaten hervor, darunter das Königreich Jerusalem, die Grafschaft Edessa, das Fürstentum Antiochia und das Grafenamt Tripolis. Diese politischen Gebilde sollten in den folgenden Jahrzehnten das Machtgefüge im östlichen Mittelmeerraum bestimmen und dienten als Ausgangspunkt für weitere Kreuzzüge. Die Errichtung dieser Staaten zeigte die langfristigen Ambitionen des Westens, nicht nur spirituell, sondern auch territorial Einfluss zu gewinnen. Zugleich machten sie die Christenheit aber auch auf neue Herausforderungen aufmerksam. Die Verteidigung der Herrschaften gegen muslimische Gegenangriffe, die Versorgung der Siedlungen und die politische Konsolidierung in einer fremden und oft feindlichen Umgebung. Der erste Kreuzzug hatte auch tiefgreifende gesellschaftliche und kulturelle Auswirkungen. Er mobilisierte tausende Ritter und Bauern, schuf neue Netzwerke zwischen europäischen Adelshäusern und führte zur Entstehung von Ritterorden wie den Templern, die sowohl militärische als auch religiöse Funktionen übernahmen. Zugleich verstärkte er das Bewusstsein für eine gemeinsame christliche Identität in Europa, während er gleichzeitig Konflikte und Vorurteile gegenüber Juden, Muslimen und anderen Fremden verschärfte. Trotz der anfänglichen Euphorie war der Kreuzzug nur der Beginn einer langen Reihe militärischer Unternehmungen, die die politische Landschaft des Mittelalters nachhaltig veränderten und den Boden für spätere Auseinandersetzungen zwischen Europa und der islamischen Welt bereiteten. In seiner Bedeutung geht der erste Kreuzzug weit über die bloße Eroberung Jerusalems hinaus. Er symbolisiert die Verbindung von religiösem Eifer, militärischer Organisation und politischem Kalkül und markiert den Beginn eines Zeitalters, in dem Europa erstmals in großem Maßstab über seine Grenzen hinaus aktiv wurde. Die Erfolge und Errungenschaften dieses Kreuzzugs wurden sowohl als spiritischer Triumph als auch als politischer Gewinn wahrgenommen und prägen das historische Bild der Kreuzzüge bis heute. Zweiter Kreuzzug. Der zweite Kreuzzug von 1147 bis 1149 entstand unmittelbar aus der Krise, die der Fall der Grafschaft Edessa im Jahr 1144 ausgelöst hatte. Edessa, eine der ersten Kreuzfahrerherrschaften und strategisch wichtige Bastion im Norden Syriens, fiel unter den Angriffen der muslimischen Truppen von Imad ad-Din Zengi. Die Nachricht von der Einnahme dieser christlichen Festung erschütterte das westliche Europa zutiefst. Die Grafschaft Edessa hatte nicht nur als militärischer Vorposten gedient, sondern galt auch als Symbol der christlichen Präsenz im Nahen Osten. Ihr Verlust verdeutlichte die Verletzlichkeit der Kreuzfahrerstaaten und machte deutlich, dass dauerhafte Erfolge nur durch weitere militärische Interventionen gesichert werden konnten. Papst Eugen III. Reagierte auf die Ereignisse mit einem Aufruf zum neuen Kreuzzug, unterstützt durch Prediger wie Bernhard von Clairvaux, dessen leidenschaftliche Reden in ganz Europa zahlreiche Fürsten, Adelige und Ritter motivierten, sich erneut auf den Weg ins Heilige Land zu machen. Anders als beim ersten Kreuzzug handelte es sich nun nicht mehr um spontane Bewegungen von Pilgern und einfachen Gläubigen, sondern um gezielt organisierte militärische Unternehmungen unter der Führung europäischer Königshäuser. Unter ihnen befanden sich der französische König Ludwig VII. Und der deutsche Kaiser Konrad III., deren Teilnahme den Kreuzzug zu einem der ersten europäischen Großprojekte dieser Art machte. Die Vorbereitungen und die Marschrouten erwiesen sich jedoch als schwieriger als erwartet. Die Kreuzfahrerheere mussten zunächst über Anatolien vordringen, wo sie auf die Truppen der Seldschuken stießen. Die mangelnde Abstimmung zwischen den unterschiedlichen Armeen, schlechte Versorgung, Krankheiten und die erschöpfende Hitze machten den Vormarsch zu einer ernsten Belastung für die europäischen Truppen. Zahlreiche Gefechte mit lokalen Truppen endeten in Rückschlägen und die Moral vieler Ritter und Soldaten begann zu schwinden. Schon in Anatolien erlitt der zweite Kreuzzug schwere Verluste, bevor er die eigentlichen Ziele in Syrien überhaupt erreichen konnte. In Syrien angekommen, erwiesen sich die Herausforderungen noch komplexer. Die Kreuzfahrer stießen auf gut organisierte muslimische Truppen, die unter der Führung von Imad ad-Din Zengi und später seinem Sohn Nur ad-Din operierten. Die Angriffe auf strategisch wichtige Städte wie Damaskus scheiterten trotz intensiver Belagerungen und interne Uneinigkeit unter den Kreuzfahrern verschärfte die Probleme. Politische Rivalitäten, mangelnde Koordination und das Fehlen eines gemeinsamen klaren Plans führten dazu, dass der zweite Kreuzzug letztlich als völliger Misserfolg endete. Die europäischen Heere mussten sich geschlagen zurückziehen, wobei große Verluste zu verzeichnen waren. Die Folgen des Scheiterns waren weitreichend. Der Verlust von Edessa blieb bestehen und die Glaubwürdigkeit der europäischen Monarchen und der Kirche litt unter der Niederlage. Gleichzeitig führte die Erfahrung des Zweiten Kreuzzugs zu einer Neubewertung militärischer Strategien, zur Bedeutung von Diplomatie mit lokalen Kräften und zur Erkenntnis, dass ein bloßer militärischer Eifer nicht ausreichte, um die fragile Ordnung der Kreuzfahrerstaaten aufrechtzuerhalten. Der Kreuzzug zeigte auch, wie stark politische Interessen, persönliche Ambitionen und religiöse Motive miteinander verflochten waren. Trotz des Scheiterns trug er dazu bei, die Kreuzzugsidee in Europa weiterhin präsent zu halten und bereitete den Boden für spätere Unternehmungen wie den dritten Kreuzzug, der erneut die Aufmerksamkeit der gesamten christlichen Welt auf das Heilige Land richten sollte. Dritter Kreuzzug. Der dritte Kreuzzug von 1189 bis 1192 zählt zu den berühmtesten Kreuzzügen des Mittelalters und entstand aus der dramatischen Situation, die der muslimische Herrscher Saladin nach der Schlacht von Hattin 1187 geschaffen hatte. In dieser entscheidenden Auseinandersetzung hatte Saladin die Kreuzfahrertruppen vernichtend geschlagen und anschließend Jerusalem eingenommen, was die christliche Welt erschütterte. Der Verlust der heiligen Stadt, die für das christliche Abendland eine zentrale religiöse Bedeutung besaß, löste in Europa Entsetzen und gleichzeitig Entschlossenheit aus. Königliche Herrscher aus verschiedenen Teilen Europas sahen sich nun in der Pflicht, die Ehre Christi zu verteidigen und den Zugang zu den heiligen Städten wieder zu sichern. Unter den Führern des dritten Kreuzzugs standen einige der bekanntesten Persönlichkeiten des Mittelalters. Richard der Erste von England, genannt Richard Löwenherz, Philipp der Zweite von Frankreich und Friedrich der Erste Barbarossa von Deutschland mobilisierten große Heere und machten sich auf den Weg ins Heilige Land. Die Unternehmung war geprägt von enormen logistischen Herausforderungen. Tausende Ritter, Fußsoldaten, Trossen mit Versorgungsgütern und sogar Kamel- und Pferdekarawanen mussten über tausende Kilometer durch Europa, das Mittelmeer und die Levante transportiert werden. Bereits auf dem Weg kam es zu Konflikten zwischen den Führern, insbesondere zwischen Richard und Philipp, deren Konkurrenzdenken und politische Eigeninteressen den Kreuzzug teilweise behinderten. In Anatolien und Syrien trafen die Kreuzfahrer auf starke Widerstände. Richard Löwenherz bewies hierbei sein militärisches Talent durch eine Reihe von erfolgreichen Belagerungen und Schlachten, unter anderem bei Akkon, das nach langen Kämpfen 1191 fiel. Auch andere Städte in Palästina konnten zurückerobert oder gesichert werden, wodurch die christlichen Kräfte wieder einen Teil der Küstenregion kontrollierten. Dennoch blieb Jerusalem außer Reichweite. Saladin hatte die Stadt gut befestigt und die muslimische Bevölkerung mobilisiert, sodass ein direkter Angriff für die Kreuzfahrer zu riskant erschien. Richard und seine Verbündeten entschieden sich daher, einen strategischen Kompromiss zu suchen, der die Sicherheit der Christen in den bereits eroberten Gebieten garantierte. Ein entscheidendes Ergebnis des dritten Kreuzzugs war der Vertrag von Jaffa, der 1192 abgeschlossen wurde. Dieser legte fest, dass christliche Pilger ungehinderten Zugang zu Jerusalem erhalten sollten, auch wenn die Stadt weiterhin unter muslimischer Kontrolle blieb. Politisch bedeutete dies einen Teilerfolg. Die christlichen Heere hatten Teile der Küste und einiger Festungen wieder unter ihre Kontrolle gebracht, konnten jedoch das wichtigste Ziel, die Rückeroberung Jerusalems, nicht erreichen. Gleichzeitig zeigte der Kreuzzug, wie eng militärisches Können, diplomatisches Geschick und religiöse Motivation miteinander verbunden waren. Der dritte Kreuzzug hinterließ bleibende Spuren in der europäischen und nahöstlichen Geschichte. Er festigte den Ruf von Richard Löwenherz als unerschrockener Ritterkönig und stellte die Bedeutung individueller Führungsqualitäten in den Vordergrund. Zugleich verdeutlichte er die Grenzen militärischer Macht, selbst bei gut organisierten Heeren, und die Notwendigkeit von strategischem Denken, Kompromissen und Verhandlungen. Die Auseinandersetzungen zwischen Christen und Muslimen im Heiligen Land setzten sich fort, doch die Ereignisse des dritten Kreuzzugs prägten das Verhältnis zwischen den Kulturen, die militärische Praxis und die Kreuzzugslegende in Europa nachhaltig. Vierter Kreuzzug. Der vierte Kreuzzug von 1202 bis 1204 entwickelte sich aus einer Kombination von religiösem Eifer, politischen Intrigen und wirtschaftlichen Interessen, die schließlich in eine völlig andere Richtung führten als ursprünglich geplant. Offiziell war das Ziel des Kreuzzugs, die Kontrolle über Jerusalem wiederzugewinnen und die muslimischen Herrscher im Heiligen Land zu bekämpfen. Die Kreuzritter versammelten sich in Venedig, um ihre Überfahrt nach Ägypten zu organisieren, das als Schlüsselregion für den Erfolg im Nahen Osten galt. Doch schon zu Beginn des Unternehmens zeigten sich Spannungen zwischen militärischen Zielen, logistischen Schwierigkeiten und den Forderungen der venezianischen Händler, die die Flotte bereitstellten und eine hohe Bezahlung verlangten, die die Kreuzfahrer nicht vollständig aufbringen konnten. Aus dieser finanziellen Notlage heraus kam es zu einer entscheidenden Wendung. Statt direkt nach Ägypten zu ziehen, lenkten die Venezianer und einige Kreuzritter ihre Kräfte auf Konstantinopel, die Hauptstadt des Byzantinischen Reiches. Hier spielten sowohl politische als auch dynastische Ambitionen eine Rolle. Der byzantinische Thron war instabil, und verschiedene Fraktionen baten die Kreuzfahrer um Unterstützung bei Machtkämpfen, insbesondere um den Prinzen Alexios, dem Vierten, auf den Thron zu bringen. Viele Ritter sahen darin die Möglichkeit, ihre Schulden bei Venedig zu begleichen und zugleich Einfluss auf ein reiches, strategisch wichtiges Reich zu gewinnen. Die Folge war eine dramatische Abkehr vom ursprünglichen Kreuzzugsziel. Im Jahr 1204 erreichten die Kreuzritter Konstantinopel und nach heftigen Kämpfen und Belagerungen gelang es ihnen, die Stadt einzunehmen. Die Eroberung endete in einer umfassenden Plünderung. Kirchen, Paläste, Kunstwerke und Schätze wurden geraubt, zerstört oder nach Westen transportiert. Dieses Ereignis erschütterte nicht nur das Byzantinische Reich, das erheblich geschwächt wurde, sondern auch die christliche Welt insgesamt. Ein Kreuzzug, der ursprünglich als religiöse Mission gestartet war, verwandelte sich in ein politisch motiviertes Macht- und Beutestreben gegen einen christlichen Staat. Die Errichtung des lateinischen Kaiserreichs auf den Ruinen von Konstantinopel zeigte, wie sehr wirtschaftliche und politische Interessen die Kreuzzugsbewegung prägen konnten. Für die Byzantiner bedeutete dies einen tiefen Einschnitt. Das Reich war nun zersplittert, die Macht zentraler Institutionen geschwächt. Und die Beziehungen zwischen Ost- und Westkirche wurden durch diesen Bruch dauerhaft belastet. Gleichzeitig führte der Vierte Kreuzzug zu einer Verschiebung der Handels- und Machtverhältnisse im Mittelmeerraum. Städte wie Venedig und Genua profitierten erheblich von den eroberten Reichtümern, während die Kreuzfahrer selbst neue territorialpolitische Erfahrungen sammelten, die ihr Verhältnis zu religiösen Idealen und weltlicher Macht neu definierten. In der Rückschau gilt der Vierte Kreuzzug als ein Wendepunkt der Kreuzzugsgeschichte. Er zeigte die Gefahren einer Vermischung von religiösen Zielen mit persönlichen, dynastischen und wirtschaftlichen Interessen. Die Ereignisse des Vierten Kreuzzugs verdeutlichen, dass Kreuzzüge längst nicht nur spirituelle Unternehmungen waren, sondern komplexe politische und ökonomische Operationen, deren Folgen das Christentum und den Mittelmeerraum tiefgreifend prägten. Der Angriff auf Konstantinopel hinterließ zudem ein dauerhaftes Misstrauen zwischen Ost- und Westkirche, das die christliche Welt für Jahrhunderte spaltete und die Legitimität künftiger Kreuzzüge in Frage stellte. Kinderkreuzzug. Der Kinderkreuzzug von 1212 ist eines der tragischsten und gleichzeitig rätselhaftesten Kapitel der Kreuzzugsgeschichte. Anders als die zuvor organisierten militärischen Unternehmungen handelte es sich hierbei um Bewegungen, die von religiösem Eifer, kindlicher Naivität und tiefem Glauben an die göttliche Mission getragen wurden. Berichte aus zeitgenössischen Quellen schildern, dass Tausende von Kindern und Jugendlichen aus Frankreich und Deutschland sich auf den Weg ins Heilige Land machten, überzeugt davon, dass Gott selbst ihnen den Sieg über die Muslime schenken würde und dass sie ohne Waffen Jerusalem erobern könnten. Der Ursprung dieser Bewegung liegt in der tiefen religiösen Begeisterung und in der Hoffnung, durch reine, unschuldige Seelen die heilige Stadt zurückzugewinnen. Die Vorbereitung und Organisation der Kinderzüge war jedoch äußerst unzureichend. Viele der Teilnehmer hatten keinerlei Erfahrung im Reisen über große Entfernungen. Und sie wurden weder mit ausreichenden Vorräten noch mit militärischem Schutz ausgestattet. Stattdessen setzte man auf Glaubenskraft, Gebet und die Überzeugung, dass Gott ihre Reise segnen würde. Die Routen führten über weite Gebiete Europas, darunter die Alpen, Norditalien und die Mittelmeerküsten, was die Kinder bereits auf dem Weg extremen Gefahren aussetzte. Hunger, Krankheiten, die Strapazen der langen Märsche und die harschen klimatischen Bedingungen forderten viele Opfer, noch bevor sie auch nur in die Nähe des Heiligen Landes gelangten. Zudem wurden die Kinder zunehmend Opfer von Betrug und Ausbeutung. Einige Schiffe, die den Jugendlichen eine Überfahrt nach Jerusalem versprachen, entpuppten sich als Falle. Viele wurden verkauft, versklavt oder in fremde Länder verschleppt. Historische Schätzungen über die Zahl der Teilnehmer variieren, doch klar ist, dass nur ein Bruchteil der Kinder überhaupt das Mittelmeer erreichte. Und selbst diese Gruppe konnte ihr Ziel Jerusalem nie erreichen. Das Scheitern des Kinderkreuzzugs ist daher nicht nur ein tragisches, menschliches Drama, sondern auch ein Symbol für die Gefahren religiösen Überschwangs und die blinde Inbrunst, die von Kindern und Jugendlichen ausgenutzt werden konnte. Die gesellschaftlichen und religiösen Hintergründe des Kinderkreuzzugs sind vielschichtig. In einer Zeit, in der das Christentum eine dominierende Rolle im Alltag spielte, wurde jugendlicher Eifer häufig als besonders tugendhaft und göttlich betrachtet. Die Idee, dass Unschuld und kindlicher Glaube mächtiger sein könnten als militärische Stärke, spiegelte den tief verwurzelten Wunsch wider, Jerusalem zurückzuerobern, ohne die Brutalität des Krieges selbst ertragen zu müssen. Zugleich verdeutlichte das Ereignis die wachsende Verzweiflung und das Ausmaß der Kreuzzugsbegeisterung in Europa. Als militärische Kreuzzüge zunehmend komplex und riskant wurden, suchten manche nach scheinbar einfachen, spirituell reinen Lösungen. Langfristig blieb der Kinderkreuzzug ohne jeglichen militärischen Erfolg, hinterließ aber eine tiefe moralische und kulturelle Wirkung. Er wurde in Chroniken, Liedern und späteren historischen Erzählungen als Mahnung vor religiösem Übermut, kindlicher Naivität und den Gefahren blinden Eifers dargestellt. Der Kinderkreuzzug zeigt eindrucksvoll, wie Kreuzzugsbegeisterung Menschen jeden Alters erfassen konnte und dass das Streben nach religiöser Vollkommenheit in jener Zeit oft tragische und unkontrollierbare Ausmaße annahm. In der Geschichte der Kreuzzüge steht er damit als ein eindringliches Beispiel für die Vermischung von Glauben, Hoffnung und menschlicher Tragik. Fünfter Kreuzzug. Der fünfte Kreuzzug von 1217 bis 1221 war ein erneuter Versuch des Abendlandes, das Heilige Land unter christliche Kontrolle zu bringen, wobei diesmal der Fokus strategisch auf Ägypten gelegt wurde. Die westlichen Mächte hatten erkannt, dass die direkte Eroberung Jerusalems bisher immer an der militärischen Stärke der muslimischen Herrscher gescheitert war. Ägypten, als Zentrum der Macht der Ayyubiden und wirtschaftlich enorm bedeutend, erschien daher als Schlüsselregion. Wer Ägypten kontrollierte, konnte die Versorgungslinien in Palästina unterbrechen und den muslimischen Widerstand schwächen. Unter der Führung von Papst Innozenz drei mobilisierten Königreiche und Ritterorden große Heere, zu denen Truppen aus Deutschland, Ungarn, Flandern und anderen Teilen Europas gehörten. Der Kreuzzug begann mit einer aufwendigen Organisation, die jedoch bereits während der Überfahrt über das Mittelmeer mit logistischen Problemen zu kämpfen hatte. Nach der Ankunft in Ägypten 1218 fiel Damiette, eine strategisch wichtige Hafenstadt am Nil, in die Hände der Kreuzfahrer. Dieser anfängliche Erfolg nährte die Hoffnungen auf einen entscheidenden Schlag gegen die ägyptischen Kräfte. Doch die Euphorie war trügerisch. Das Kreuzfahrerheer war nicht nur zahlenmäßig begrenzt, sondern auch durch Koordinationsschwierigkeiten und interne Rivalitäten geschwächt. Gleichzeitig nutzte die ägyptische Führung geschickt die geografischen Gegebenheiten. Die Nilüberschwemmungen, unwegsames Gelände und die Kontrolle der Flussarme erschwerten die Bewegungen der christlichen Truppen erheblich. Die entscheidende Phase des Kreuzzugs begann mit dem Versuch, Kairo zu erobern, das Herz des Ayyubidenreiches. Trotz monatelanger Belagerung und militärischer Operationen scheiterten die Kreuzfahrer an der Kombination aus strategischem Widerstand, Krankheit und Erschöpfung. Die Belagerung zog sich über Monate hin, während die muslimischen Truppen immer wieder geschickt Gegenangriffe führten. Schließlich wurde der Kreuzzug 1221 mit einer völligen Niederlage beendet. Die Kreuzfahrer mussten Damiette aufgeben und den Rückzug antreten. Dieses Scheitern markierte nicht nur das Ende der ambitionierten Pläne, Ägypten als Hebel für die Rückeroberung Jerusalems zu nutzen, sondern auch einen der bittersten Rückschläge der europäischen Kreuzzugspolitik. Der fünfte Kreuzzug hatte jedoch langfristige Folgen, die über die unmittelbare militärische Niederlage hinausgingen. Er zeigte die Grenzen der militärischen Macht Europas in der Levante auf und verdeutlichte, wie entscheidend Strategie, Logistik und lokale Gegebenheiten für den Erfolg waren. Außerdem führte der Kreuzzug zu einer stärkeren Einbindung von Orden wie den Templern und Johannitern, die eine Schlüsselrolle in der Organisation und Verteidigung der eroberten Gebiete übernahmen. Die Erfahrung hinterließ ein deutliches Gefühl der Ernüchterung in Europa, prägte die Planung nachfolgender Kreuzzüge und unterstrich die Notwendigkeit politischer Koordination, um religiöse Ziele in militärischen Erfolg zu übersetzen. Der fünfte Kreuzzug steht somit für die Mischung aus religiösem Eifer, strategischem Denken und menschlicher Unterschätzung der Realitäten vor Ort. Obwohl die militärischen Ziele nicht erreicht wurden, trug er zur Weiterentwicklung der europäischen Kriegsführung, zur Vernetzung der Ritterorden und zur langfristigen Wahrnehmung der Kreuzzüge als komplexes Zusammenspiel von Glauben, Macht und Diplomatie bei. Sechster Kreuzzug. Der sechste Kreuzzug von 1228 bis 29 unterscheidet sich in mehrfacher Hinsicht grundlegend von seinen Vorgängern. Denn anstatt auf militärische Gewalt setzte Kaiser Friedrich II. Auf Diplomatie, Verhandlungsgeschick und strategisches Kalkül. Friedrich, der König von Sizilien und deutscher Kaiser, war bereits vor seinem Aufbruch nach Palästina in Konflikte mit dem Papsttum verwickelt und exkommuniziert, was seinen Kreuzzug zu einem einzigartigen Unternehmen machte. Er führte ihn nicht unter päpstlicher Autorität, sondern als souveräner Herrscher mit eigenem politischen Ziel. Anders als bei den vorherigen Kreuzzügen war das Ziel nicht primär die militärische Eroberung von Gebieten, sondern die Wiedererlangung Jerusalems durch Verhandlungen und Verträge. Die Ausgangslage war komplex. Das Ayyubidenreich war nach Saladins Tod politisch fragmentiert und interne Machtkämpfe schwächten die muslimischen Herrscher. Friedrich nutzte diese Gelegenheit geschickt. Er reiste nach dem üblichen Logistik- und Vorbereitungsaufwand nach Palästina, ohne dass es zu nennenswerten Kampfhandlungen kam, und trat in direkte Verhandlungen mit Al-Kamil, dem Sultan von Ägypten. Dabei verband Friedrichs Vorgehen religiöse Legitimation mit pragmatischem Kalkül. Er versprach eine gewisse Neutralität gegenüber ägyptischen Interessen und bot politische Vorteile, um eine friedliche Übergabe Jerusalems, Bethlehem und Nazareth zu erreichen. Die diplomatische Lösung überraschte Zeitgenossen auf beiden Seiten. Friedrich trat Jerusalem feierlich ein, ohne dass ein großer Kampf notwendig gewesen wäre, und erntete Bewunderung für seine geschickte Politik, zugleich aber auch Kritik aus Teilen der Christenheit, die einen echten Krieg erwartet hatten. Die Vereinbarung hatte klare Grenzen. Die heilige Stadt wurde den Christen zwar übergeben, doch die Kontrolle über die heiligen Stätten blieb geteilt und die Festung von Gaza sowie einige umliegende Gebiete verblieben in muslimischer Hand. Dennoch stellte der Erfolg einen bemerkenswerten diplomatischen Sieg dar, der die Regeln der Kreuzzugsführung neu definierte. Der sechste Kreuzzug verdeutlicht, dass Kreuzzüge nicht zwingend durch Waffengewalt entschieden wurden, sondern dass geschickte Diplomatie und politische Strategie ebenso entscheidend sein konnten. Friedrichs Vorgehen hatte weitreichende Konsequenzen. Es zeigte den europäischen Herrschern, dass politische Verhandlungen und gezielte Allianzen in einem instabilen Nahen Osten zu beachtlichen Erfolgen führen konnten, und setzte ein Beispiel für die Balance zwischen religiösem Anspruch und pragmatischer Machtpolitik. Gleichzeitig blieb die langfristige Stabilität Jerusalems unsicher, denn die Machtverhältnisse im Ayyubidenreich waren fragil und Friedrichs Einfluss war auf die Dauer begrenzt. Historisch betrachtet markiert der sechste Kreuzzug einen Wendepunkt in der Wahrnehmung und Durchführung von Kreuzzügen. Er zeigt, dass Kreuzzüge nicht nur militärische Unternehmungen waren, sondern auch diplomatische, politische und persönliche Ambitionen der Herrscher widerspiegelten. Friedrich II. Bleibt dabei eine zentrale Figur. Als Kaiser, der exkommuniziert war und dennoch das Heilige Land betreten konnte, verkörperte er die Möglichkeit, Kreuzzugsziele durch kluge Verhandlung statt durch Blutvergießen zu erreichen. Sein Vorgehen hatte Einfluss auf spätere Kreuzzüge, die zunehmend auch Elemente politischer Verhandlung und strategischer Kalkulation integrierten. Siebter Kreuzzug. Der siebte Kreuzzug von 1248 bis 54 gilt als einer der größten und zugleich tragischsten Versuche des mittelalterlichen Europas, das Heilige Land zurückzugewinnen, und wurde unter der Führung von Ludwig IX, dem später heilig gesprochenen König von Frankreich, durchgeführt. Anders als frühere Kreuzzüge war dieser durch die persönliche Frömmigkeit und den Eifer Ludwigs geprägt. Er sah sich als von Gott gesandter Herrscher, der die christliche Sache retten und Jerusalem endgültig unter westliche Kontrolle bringen sollte. Dabei war sein strategischer Ansatz erneut auf Ägypten ausgerichtet, denn die Erfahrung des fünften Kreuzzugs hatte gezeigt, dass die Kontrolle Ägyptens der Schlüssel zur Rückeroberung Palästinas war. Die Vorbereitungen für den Kreuzzug waren aufwendig und umfassten monatelange logistische Planungen, die Mobilisierung von Truppen aus allen Teilen Frankreichs und die Sicherstellung von Versorgungslinien für die Überfahrt über das Mittelmeer. 1249 landeten die Kreuzfahrer in Damiette, erneut ein strategisch wichtiger Hafen am Nil, der für den Erfolg des Unternehmens entscheidend war. Der anfängliche Erfolg der Eroberung dieser Stadt ließ Hoffnungen auf ein baldiges Vorrücken nach Kairo und die endgültige Schwächung der Ayyubiden aufkeimen. Doch die Realität vor Ort erwies sich schnell als weitaus härter. Krankheiten, schwieriges Gelände, das Monsunklima und ein entschlossener ägyptischer Widerstand setzten den Kreuzfahrern schwer zu. Die entscheidende Phase begann mit dem Marsch auf Kairo. Ludwig IX. Plante eine umfassende Belagerung der Stadt, doch die ägyptischen Truppen nutzten geschickt die Nilfluten, um die Bewegungen der Kreuzfahrer zu behindern und ihre Versorgung zu unterbrechen. Die europäischen Soldaten waren mit den klimatischen Bedingungen und den Flussläufen des Nildeltas überfordert, und es kam zu schweren Verlusten durch Hunger, Krankheiten und militärische Gefechte. Schließlich wurden die Franzosen in Damiette eingekesselt und Ludwig sah sich gezwungen, 1250 nach langwierigen Verhandlungen eine Kapitulation zu akzeptieren. Die Rückkehr nach Frankreich erfolgte nach weiteren Jahren der Unsicherheit und Kämpfe, wobei der Kreuzzug letztlich als militärische Niederlage endete. Trotz des Misserfolgs hatte der siebte Kreuzzug tiefgreifende Auswirkungen. Er demonstrierte die Grenzen militärischer Macht und zeigte, wie entscheidend lokale Bedingungen, Logistik und Widerstandsfähigkeit der Gegner waren. Zudem hatte Ludwig durch sein persönliches Beispiel die Idee des christlichen Königtums und der Heiligkeit der Herrscherpflichten geprägt. Sein Einsatz für die Kreuzzugsmission, sein Glaube und seine persönliche Frömmigkeit wurden später zum Vorbild für die christliche Herrscherideologie. Gleichzeitig wurde deutlich, dass der Versuch, durch einen einzelnen großen Feldzug das Schicksal des Heiligen Landes zu bestimmen, immer riskant war und von politischen, klimatischen und militärischen Faktoren stark abhängen konnte. Ludwig blieb in der europäischen Erinnerung als vorbildlicher, frommer König, während der Kreuzzug selbst die Schwierigkeiten und Grenzen europäischer Expansion in den Nahen Osten unterstrich. Dieses Scheitern setzte zugleich einen deutlichen Akzent für die spätere Kreuzzugspolitik, in der mehr Wert auf Bündnisse, Diplomatie und sorgfältige Vorbereitung gelegt wurde, um die Wiederholungen von Niederlagen zu vermeiden. Achter Kreuzzug. Der achte Kreuzzug von 1270 ist eng mit dem Namen Ludwig dem 9. von Frankreich verbunden, der bereits den siebten Kreuzzug geführt hatte und nun erneut ein Kreuzzugsunternehmen leitete, diesmal jedoch mit einem veränderten Ziel. Anders als bei seinen früheren Feldzügen richtete sich der Fokus nicht direkt auf das Heilige Land, sondern auf die muslimischen Herrscher Nordafrikas, insbesondere Tunis. Ludwig hoffte, dass die Einnahme von Tunis als strategischer Vorposten nicht nur die muslimische Macht in der Region schwächen, sondern auch eine Basis für spätere Operationen in Palästina schaffen würde. Die Motivation war eine Mischung aus religiösem Eifer, strategischem Kalkül und der persönlichen Mission des Königs, die christliche Sache durch militärische Führung zu fördern. Die Kreuzfahrer sammelten sich im südfranzösischen Hafen von Aigues Mortes und überquerten das Mittelmeer, wobei die Organisation und Logistik des Unternehmens an die Erfahrungen der vorangegangenen Kreuzzüge angelehnt waren. Bei der Landung in der Nähe von Tunis 1270 zeigte sich jedoch schnell, dass die Bedingungen alles andere als günstig waren. Die Kreuzfahrer sahen sich nicht nur einem unbekannten Terrain gegenüber, sondern auch einem Klima, das den europäischen Truppen schwer zusetzte. Krankheiten, vor allem Malaria und andere Infektionen, breiteten sich rasch unter den Soldaten aus und schwächten die Kampfkraft erheblich. Die militärische Operation selbst verlief nur schleppend. Verhandlungen mit den tunesischen Herrschern zeigten, dass ein schneller Erfolg kaum zu erreichen war, und die geplanten Angriffe auf die Stadt und ihre Umgebung scheiterten an der Kombination aus gesundheitlichen Problemen, logistischer Überforderung und lokalem Widerstand. Ludwig persönlich erkrankte während der Belagerung schwer und trotz aller Anstrengungen starb er noch vor Abschluss des Kreuzzugs. Sein Tod setzte dem Unternehmen ein abruptes Ende und die Truppen sahen sich gezwungen, ohne nennenswerte territoriale Gewinne den Rückzug anzutreten. Obwohl der achte Kreuzzug militärisch als Misserfolg gewertet wird, hatte er dennoch Bedeutung für die europäische Politik und das Bild des Kreuzzugskönigs. Ludwig wurde posthum als Heiliger verehrt und seine Teilnahme an den Kreuzzügen festigte das Ideal des frommen und selbstaufopfernden Herrschers in der christlichen Kultur Europas. Gleichzeitig offenbarte der Kreuzzug erneut die praktischen Grenzen der europäischen Militärmacht in fremden Regionen, besonders wenn Klima, Krankheiten und unzureichende lokale Informationen hinzukamen. Langfristig markiert der achte Kreuzzug das Ende größerer, von westlichen Königen persönlich geführter Feldzüge in Nordafrika und im Nahen Osten. Die Kreuzzugsbewegung begann sich mehr auf diplomatische Initiativen, kleinere militärische Operationen und die Aktionen der Ritterorden zu verlagern. Der erfolglose Versuch in Tunis verdeutlichte zudem, dass religiöser Eifer allein nicht ausreichte, um militärische und politische Ziele zu erreichen, und setzte ein deutliches Zeichen für die zunehmende Schwierigkeit, europäische Kreuzzüge im Mittelmeerraum erfolgreich umzusetzen. Fall von Akkon. Der Fall von Akkon im Jahr 1291 markiert einen dramatischen und endgültigen Einschnitt in der Geschichte der Kreuzzüge und das Ende der Kreuzfahrerstaaten im Heiligen Land. Akkon, die strategisch bedeutende Hafenstadt an der nordöstlichen Küste Palästinas, war über fast zwei Jahrhunderte hinweg eine der letzten Bastionen der christlichen Präsenz in der Region und hatte nach dem Verlust Jerusalems eine zentrale Rolle als politisches, wirtschaftliches und militärisches Zentrum der verbliebenen Kreuzfahrerstaaten übernommen. Die Stadt war nicht nur militärisch stark befestigt, sondern auch ein lebendiges Handelszentrum, in dem europäische Kaufleute, vor allem aus Venedig, Genua und Pisa, Handel trieben und diente als logistisches Zentrum für die restlichen Kreuzzugsbemühungen. Ab dem späten 13. Jahrhundert wuchs jedoch der Druck durch die Mamluken in Ägypten unter Sultan al-Ashraf Khalil. Die muslimischen Truppen hatten die vorherigen europäischen Kreuzzüge und die zeitweiligen diplomatischen Erfolge genau beobachtet und ihre militärische Stärke systematisch ausgebaut. Akkon, isoliert von anderen christlichen Stützpunkten und unter ständiger Bedrohung, wurde zunehmend zur Zielscheibe für die Mamluken, die die endgültige Vertreibung der Kreuzfahrer aus Palästina anstrebten. Die Belagerung begann im Frühjahr 1291 und wurde von einer hochprofessionellen Streitmacht geführt, die über Artillerie und erfahrene Infanterie verfügte, während die Verteidiger der Stadt zahlenmäßig unterlegen und durch interne Spannungen geschwächt waren. Die Belagerung zog sich über mehrere Wochen hin. Trotz verzweifelter Gegenwehr, umfangreicher Vorbereitungen zur Verteidigung der Mauern und heldenhafter militärischer Aktionen der Kreuzfahrer fiel Akkon schließlich im Juli 12.991. Die Mamluken durchbrachen die Stadtmauern, eroberten die Befestigungen und führten eine erbarmungslose Niederschlagung durch. Viele Bewohner wurden getötet, die Überlebenden gefangen genommen oder versklavt, und die Stadt selbst wurde weitgehend zerstört. Mit dem Fall Akkons verschwand die letzte ernsthafte europäische Machtbasis im Heiligen Land und die Kreuzfahrerstaaten existierten fortan nur noch in Erinnerung und in wenigen isolierten Festungen, die bald darauf ebenfalls verloren gingen. Die Auswirkungen dieses Ereignisses waren weitreichend. Politisch bedeutete der Verlust Akkons das endgültige Scheitern der europäischen Kreuzzugsbewegung im Nahen Osten und zwang die europäischen Mächte, sich von direkten militärischen Interventionen zurückzuziehen. Für die Christenheit war es ein Schock, die jahrzehntelange Präsenz im Heiligen Land, verbunden mit großen Opfern und immensem Aufwand, war ausgelöscht. Und die Traumata der Niederlage hinterließen Spuren in Literatur, Chroniken und religiöser Rhetorik. Gleichzeitig stärkte der Sieg der Mamluken die Kontrolle muslimischer Herrscher über das östliche Mittelmeer und leitete eine neue Ära regionaler Stabilität unter muslimischer Herrschaft ein. Kulturell und symbolisch markierte der Fall von Akkon das Ende einer Epoche. Die Ritterorden, Handelsnetzwerke und Pilgerwege, die über Jahrhunderte aufgebaut worden waren, verloren ihre Basis. Und die europäische Vorstellung vom Heiligen Krieg, musste sich neu orientieren. Gleichzeitig regte das Ereignis Überlegungen zur Verteidigung, Diplomatie und langfristigen Planung an, die die Nachfolgekreuzzüge und das Verhältnis zwischen Christentum und Islam in Europa über Jahrhunderte prägen sollten. Arkon steht daher nicht nur als militärisches, sondern auch als kulturelles Symbol für das Ende der Kreuzzugsära im Heiligen Land und den Übergang zu neuen Formen europäischer Außenpolitik und religiöser Vorstellungskraft. Ritterorden. Die Kreuzfahrersituation im Heiligen Land führte nicht nur zu militärischen Konflikten, sondern auch zu der Entstehung und Etablierung von Ritterorden, die sowohl religiöse als auch militärische Aufgaben miteinander verbanden. Diese Orden, allen voran die Tempelritter, die Johanniter und der Deutsche Orden, entwickelten sich aus der Notwendigkeit, Pilger zu schützen, heilige Stätten zu sichern und gleichzeitig christliche Macht im Nahen Osten zu etablieren. Sie sind ein prägnantes Beispiel dafür, wie sich religiöser Eifer, militärische Organisation und soziale Strukturen des Mittelalters miteinander verbanden und institutionell gefestigt wurden. Der Orden der Tempelritter, offiziell Arme Ritterschaft Christi und des Salomonischen Tempels zu Jerusalem genannt, entstand um 1119, als eine kleine Gruppe französischer Ritter den Schutz von Pilgern vor Räubern und muslimischen Truppen übernahm. Ihr ursprünglicher Auftrag war relativ bescheiden: den sicheren Zugang zu den heiligen Stätten gewährleisten. Durch großzügige Schenkungen von Königen, Adligen und Kircheninstitutionen wuchs der Orden jedoch schnell zu einer der mächtigsten Organisationen Europas. Die Tempelritter kombinierten strenge religiöse Regeln mit militärischer Disziplin, organisierten weitläufige Besitztümer in Europa und im Heiligen Land und entwickelten frühe Formen von Finanzwesen, darunter Banken und Kreditsysteme für Pilger und Kreuzfahrer. Parallel dazu formierte sich der Johanniterorden, offiziell Orden des heiligen Johannes von Jerusalem, ursprünglich als Hospitalbruderschaft in Jerusalem. Ihr Fokus lag zunächst auf der Pflege und medizinischen Versorgung von Pilgern und Verwundeten. Mit der Zeit übernahm der Orden jedoch auch militärische Aufgaben, insbesondere nach der Eroberung Jerusalems durch die Kreuzfahrer. Die Johanniter verbanden karitative Arbeit, religiösen Eifer und militärische Verteidigung in einzigartiger Weise, wodurch sie zu einer festen Säule der christlichen Präsenz im Heiligen Land wurden. Später verlegten sie ihren Sitz nach Rhodos und Malta, wo sie über Jahrhunderte hinweg eigenständige politische und militärische Macht ausübten. Der Deutsche Orden entstand etwas später, um 1190, ursprünglich aus dem dritten Kreuzzug heraus. Zunächst als Hospitalbruderschaft gegründet, nahm der Orden schnell militärische Aufgaben wahr und spielte später eine zentrale Rolle in den sogenannten nordischen Kreuzzügen gegen heidnische Völker im Baltikum. Durch die Verbindung von Missionierung, Verwaltung von Territorien und militärischer Expansion konnte der Deutsche Orden ein bedeutendes Machtinstrument im Ostseeraum werden, das die Kreuzzugslogik auf neue Regionen übertrug und europäische Siedlungs- und Verwaltungsstrukturen etablierte. Die Ritterorden waren damit weit mehr als reine Militäreinheiten. Sie stellten eine neue Form mittelalterlicher Organisation dar, die religiösen Eifer, politische Macht, wirtschaftliche Ressourcen und militärische Effizienz miteinander verband. Ihre Präsenz im Heiligen Land stabilisierte die Kreuzfahrerstaaten, sicherte Handelswege und Pilgerreisen und beeinflusste die europäische Gesellschaft nachhaltig. Ihre Ideen von Disziplin, Ordenstracht, militärischer Ethik und karitativer Pflicht wirkten in Europa noch lange nach. Gleichzeitig wurden die Ritterorden zu Symbolen der Kreuzzugsbewegung insgesamt, verehrten und gefürchtet gleichermaßen, deren Wirken von der Errichtung militärischer Festungen bis hin zu finanziellen Innovationen reichte. Die Entstehung der Ritterorden zeigt, wie tiefgreifend die Kreuzzüge europäische Strukturen veränderten, indem sie nicht nur territoriale, sondern auch institutionelle und ideologische Netzwerke schufen, die über Jahrhunderte hinaus Wirkung entfalteten. Sie sind ein Paradebeispiel für die Verschmelzung von Religion, Krieg und Politik im Hochmittelalter und ein zentraler Bestandteil des Erbes der Kreuzzüge. Spanische Reconquista. Die spanische Reconquista war ein langer, über Jahrhunderte gehender Konflikt, der die Rückeroberung der iberischen Halbinsel von muslimischen Herrschern zum Ziel hatte und oft als ein Kreuzzug im europäischen Sinne verstanden wird. Anders als die Kreuzzüge ins Heilige Land war die Reconquista kein einzelner Feldzug, sondern eine Reihe von militärischen, politischen und religiösen Auseinandersetzungen, die sich vom 8. Jahrhundert bis 1492 erstreckten. Sie verband territoriale Expansion, religiösen Eifer und dynastische Interessen der christlichen Königreiche in Nordspanien, insbesondere Kastilien, Aragon, Leon und Navarra. Die Reconquista nahm nach der muslimischen Eroberung der iberischen Halbinsel im frühen 8. Jahrhundert ihren Anfang, als kleine christliche Fürstentümer im Norden Widerstand leisteten. Diese Frühphase war geprägt von lokalen Gefechten, Grenzverschiebungen und dem Aufbau von Verteidigungsstrukturen. Mit der Zeit entwickelte sich jedoch ein stärkerer politischer und religiöser Rahmen. Die Päpste und europäische Christen betrachteten die Rückeroberung muslimischer Gebiete als heilige Pflicht, ähnlich wie die Kreuzzüge im Nahen Osten. Papstliche Bullenerlasse gewährten kirchliche Privilegien, Ablässe und Unterstützung für die Kämpfer, die aktiv gegen die muslimischen Herrscher vorgingen. Im Hochmittelalter intensivierten die christlichen Königreiche ihre militärische Expansion, unterstützt durch Ritterorden wie die Santiago, Calatrava und Alcantara-Orden, die ähnlich wie die Tempelritter und Johanniter im Heiligen Land agierten. Diese Orden kombinierten religiöse Mission mit militärischer Schlagkraft und trugen wesentlich dazu bei, muslimische Städte und Burgen systematisch zu erobern. Strategisch wichtige Städte wie Toledo und Córdoba wurden nicht nur militärisch gesichert, sondern auch kulturell und administrativ in die christlichen Königreiche integriert, was die politische Stabilität der Region stärkte. Die Reconquista kulminierte im späten 15. Jahrhundert, als die katholischen Könige Ferdinand II. Von Aragon und Isabella von Kastilien 1492 das Emirat Granada eroberten, die letzte bedeutende muslimische Bastion auf der iberischen Halbinsel. Dieser Erfolg war nicht nur militärisch und territorial bedeutsam, sondern symbolisierte auch den triumphalen Abschluss eines jahrhundertelangen religiösen Konflikts, der eng mit der Ideologie der Kreuzzüge verknüpft war. Die Reconquista etablierte Spanien als führende christliche Macht in Europa, bereit, neue Expansionsprojekte wie die Entdeckung Amerikas zu starten, und hinterließ ein dauerhaftes Erbe in Kultur, Religion und politischer Identität. Kulturell und ideologisch wurde die Reconquista zu einem Modell, wie der europäische Kreuzzugsbegriff auf andere Regionen übertragen werden konnte. Die Kombination von religiösem Eifer, politischem Kalkül und militärischer Organisation zeigt Parallelen zu den Feldzügen ins Heilige Land. Gleichzeitig führte sie zu einer Vermischung von militärischen, administrativen und kirchlichen Strukturen, die die spanische Gesellschaft prägten und noch Jahrhunderte später in Kunst, Architektur und Literatur nachwirkte. Die Reconquista verdeutlicht, dass Kreuzzüge nicht auf den Nahen Osten beschränkt waren, sondern als umfassender Ausdruck christlicher Expansion und Konfliktlösung im Mittelalter verstanden werden können. Kreuzzüge im Baltikum. Die sogenannten nordischen Kreuzzüge im Baltikum, die ab dem 12. Jahrhundert stattfanden, stellen eine besondere Ausprägung der Kreuzzugsbewegung dar, die sich deutlich von den klassischen Kreuzzügen ins Heilige Land unterscheidet. Ziel dieser Feldzüge war nicht die Befreiung Jerusalems, sondern die Missionierung und Unterwerfung heidnischer Völker in den Regionen um die Ostsee, insbesondere in Livland, Estland, Lettland, Finnland und später in Preußen. Die Kreuzzüge im Baltikum vereinten religiöse Motive, militärische Expansion und politische Interessen der norddeutschen Fürsten, Ritterorden und der katholischen Kirche in einem komplexen, langfristigen Prozess. Auslöser dieser Kreuzzüge waren Berichte über das Fortbestehen heidnischer Praktiken und die Ablehnung des Christentums durch lokale Völker, die aus Sicht der westlichen Kirche missionarisch zu bekehren waren. Papstliche Aufrufe und Ablässe für die Teilnahme an diesen Feldzügen ähnelten denen der Kreuzzüge ins Heilige Land, was den militärischen Einsatz in dieser Region als Heiligen Krieg legitimierte. Besonders aktiv waren deutsche und dänische Fürsten, unterstützt durch die Orden der Schwertbrüder, später im Zusammenschluss mit dem Deutschen Orden. Diese Ritterorden übernahmen sowohl militärische als auch administrative Aufgaben, bauten Burgen zur Kontrolle der eroberten Gebiete und organisierten die Ansiedlung christlicher Bevölkerung, um die territoriale Herrschaft zu festigen. Die militärischen Operationen waren langwierig und oft brutal. Lokale heidnische Stämme wie die Prußen, Livländer oder Letten leisteten erbitterten Widerstand, was zu zahlreichen Belagerungen, Feldschlachten und massiven Verlusten auf beiden Seiten führte. Dennoch gelang es den Kreuzfahrern durch Kombination aus militärischer Gewalt, politischer Strategie und Missionierung, die Region sukzessive unter christliche Kontrolle zu bringen. Dabei entstanden neue politische Strukturen, die das Fundament für die späteren Territorialstaaten im Baltikum bildeten, und die Ritterorden wurden zu zentralen Machtfaktoren, die sowohl militärisch als auch wirtschaftlich die Region dominierten. Die nordischen Kreuzzüge hatten weitreichende Folgen. Sie führten nicht nur zur Christianisierung des Baltikums, sondern auch zur Einführung westlicher Rechtssysteme, Verwaltungsstrukturen und wirtschaftliche Organisation. Handelsbeziehungen entwickelten sich über die Ostsee hinaus und Städte wie Riga und Tallinn entstanden als bedeutende Handelszentren unter westlicher Kontrolle. Gleichzeitig hinterließen die Kreuzzüge eine Geschichte von Konflikt, Zwangsbekehrung und Gewalt, die bis heute in regionalen Narrativen präsent ist. Ideologisch zeigten die Kreuzzüge im Baltikum, wie flexibel der Kreuzzugsbegriff im Mittelalter war. Während ursprünglich die Befreiung Jerusalems im Zentrum stand, konnte der Heilige Krieg auch auf andere Regionen übertragen werden, in denen die Kirche missionarische, politische und militärische Interessen kombinierte. Die nordischen Kreuzzüge verdeutlichen somit die globale Dimension der Kreuzzugsbewegung, ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche geopolitische Kontexte und die enge Verknüpfung von Religion, Macht und Expansion im mittelalterlichen Europa. Politische Folgen. Die Kreuzzüge hatten tiefgreifende politische Folgen, die das Machtgefüge in Europa und im Mittelmeerraum nachhaltig veränderten. Eine der gravierendsten Auswirkungen war die Schwächung des Byzantinischen Reiches. Während der Kreuzzüge, insbesondere nach dem vierten Kreuzzug 1204, wurde Konstantinopel geplündert, die Stadt wirtschaftlich und politisch destabilisiert und das Byzantinische Reich in mehrere kleinere Herrschaften zersplittert. Diese Ereignisse schwächten die byzantinische Zentralgewalt dauerhaft, eröffneten Machtvakuums in der Region und machten das Reich anfällig für zukünftige Angriffe, bis es schließlich 1453 endgültig unterging. Die Kreuzzüge hatten somit nicht nur kurzfristige militärische, sondern auch langfristige geopolitische Konsequenzen. Die christliche Welt war zwar ideologisch geeint im Ziel des Heiligen Krieges, politisch jedoch fragmentiert, und die traditionelle Machtstellung Byzantions wurde entscheidend untergraben. Parallel dazu profitierten die italienischen Handelsstädte enorm von den Kreuzzügen. Städte wie Venedig, Genua und Pisa nutzten die militärischen Unternehmungen geschickt, um ihre Handelsinteressen durchzusetzen und ihre wirtschaftliche Macht zu festigen. Die Kreuzfahrer benötigten Schiffe, Versorgungsgüter und Transportkapazitäten, was den maritimen Handel enorm ankurbelte. Venedig profitierte besonders vom vierten Kreuzzug. Die Stadt stellte Flotten zur Verfügung, die Kreuzfahrer transportierten und erhielt im Gegenzug Handelsprivilegien und territoriale Kontrolle über wichtige Häfen in der Ägäis und auf Kreta. Auch Genua und Pisa konnten durch ähnliche Mechanismen ihre Handelsnetze in Mittelmeer- und Schwarzmeerraum ausweiten. Die politischen Folgen erstreckten sich jedoch nicht nur auf Byzanz und Italien. Die Kreuzzüge führten auch zu einer stärkeren Einbindung westlicher Herrscher in internationale Politik, da sie Allianzen schmiedeten, Ritterheere mobilisierten und diplomatische Beziehungen zu weit entfernten Regionen unterhielten. Die Bildung von Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten wie Antiochia, Tripolis oder Jerusalem schuf neue politische Akteure, die langfristig eine Brücke zwischen Europa und dem Orient bildeten und den kulturellen und wirtschaftlichen Austausch förderten. Zudem veränderten die Kreuzzüge die Stellung der Monarchien in Europa. Die Mobilisierung von Adligen und Rittern führte oft zu einer Konsolidierung königlicher Macht, da Herrscher Loyalitäten bündelten und ihre Zentralgewalt stärken konnten. Gleichzeitig schwächte die Abwesenheit von Adligen, die an den Kreuzzügen teilnahmen, lokale Fürstentümer, was Raum für innere Konflikte, Rebellionen oder die Stärkung städtischer Selbstverwaltungen ließ. Insgesamt zeigen die politischen Folgen der Kreuzzüge, dass militärische Unternehmungen nicht isoliert betrachtet werden können. Sie beeinflussten das Machtgefüge im Mittelmeerraum, führten zu wirtschaftlicher Umgestaltung, förderten die Expansion von Handelsstädten und schwächten traditionelle Großreiche wie Byzanz. Diese Entwicklungen ebneten den Weg für neue politische Strukturen und Machtzentren in Europa und prägen die geopolitische Landschaft bis in die frühe Neuzeit hinein. Kultureller Austausch. Die Kreuzzüge waren nicht nur militärische und religiöse Unternehmungen, sondern auch Katalysatoren für einen intensiven kulturellen Austausch zwischen Europa und dem Nahen Osten. Durch den Kontakt mit der arabischen und byzantinischen Welt kamen europäische Gesellschaften in Berührung mit Waren, Techniken und Wissen, die zuvor weitgehend unbekannt oder nur begrenzt zugänglich waren. Handelsrouten, die entlang der Kreuzfahrerstaaten etabliert wurden, ermöglichten die Einführung neuer Produkte wie Gewürze, Zucker, Seide, Baumwolle, verschiedene Früchte und seltene Metalle. Diese Güter veränderten nicht nur die materielle Kultur Europas, sondern auch Essgewohnheiten, Mode und handwerkliche Fertigkeiten. Gewürze wie Pfeffer, Zimt oder Nelken wurden nicht länger nur als Luxusartikel wahrgenommen, sondern fanden allmählich ihren Weg in die Alltagsküche der Wohlhabenden und schließlich in breitere Bevölkerungsschichten. Zucker, der durch die Kreuzfahrerstaaten und später durch Handel über Italien eingeführt wurde, markierte den Beginn einer langfristigen Veränderung in Ernährung, Handel und Produktion. Neben materiellen Gütern war der Wissenstransfer von nachhaltiger Bedeutung. Europäische Gelehrte kamen in Kontakt mit arabischen und byzantinischen Schriften, die antikes Wissen aus Griechenland, Rom und dem Orient bewahrten und weiterentwickelten. Insbesondere in den Bereichen Mathematik, Astronomie, Medizin, Philosophie und Technik wurden bedeutende Fortschritte nach Europa vermittelt. Werke von Aristoteles, Avicenna und Averroes wurden übersetzt, kommentiert und in den Universitäten des Hochmittelalters studiert, wodurch das Fundament für das spätere intellektuelle Aufblühen der Renaissance gelegt wurde. Medizinisches Wissen, etwa über chirurgische Verfahren, Arzneimittel oder Diagnosetechniken, wurde übernommen, angepasst und verbreitete sich in Krankenhäusern und Klöstern Europas. Auch handwerkliche Techniken und militärische Innovationen fanden ihren Weg nach Europa. Von der Baukunst bis zur Schiffstechnik, von Waffen und Belagerungsmaschinen bis zu Textilherstellung und Färbetechniken, der Austausch war vielfältig und oft direkt an die Handels- und Kommunikationsnetzwerke der Kreuzfahrer gebunden. Die Kreuzfahrerstaaten fungierten dabei als Brücken, an denen nicht nur Waren, sondern auch Ideen, Religionen und kulturelle Praktiken zirkulierten. Die Auswirkungen dieses kulturellen Austauschs waren tiefgreifend. Europa erlebte eine zunehmende Öffnung gegenüber fremden Einflüssen, eine Beschleunigung technologischer Entwicklungen und eine Bereicherung der wissenschaftlichen und kulturellen Traditionen. Die Kreuzzüge trugen so entscheidend dazu bei, dass das mittelalterliche Europa aus seiner relativen Isolation herauswuchs und den Boden für spätere wirtschaftliche Expansion, kulturelle Blüte und wissenschaftliche Innovationen bereitete. Die Verbindungen, die während der Kreuzzüge entstanden, hinterließen ein bleibendes Erbe, das weit über die militärischen Erfolge hinausging und die europäische Entwicklung nachhaltig prägte. Untergang der Templer. Der Untergang des Templerordens im Jahr 1312 markierte ein dramatisches Ende einer Institution, die eng mit den Kreuzzügen verbunden war und zugleich zu einem Symbol für deren Höhepunkt und Scheitern geworden ist. Die Templer hatten sich ursprünglich als militärische und religiöse Gemeinschaft gegründet, um Pilger auf dem Weg ins Heilige Land zu schützen und die Kreuzfahrerstaaten zu sichern. Im Laufe der Jahre wuchsen sie jedoch weit über ihre militärische Funktion hinaus. Sie entwickelten ein komplexes Netzwerk von Festungen, besaßen große Ländereien in ganz Europa und betrieben frühe Formen des Bankwesens. Ihr Reichtum und ihre politische Macht machten sie zunehmend zu einem Faktor, den Fürsten und Könige, allen voran der französische König Philipp IV., als Bedrohung wahrnahmen. Philipp IV., hoch verschuldet und in seiner Machtstellung bedroht, begann 1307 eine gezielte Kampagne gegen die Templer. Unter dem Vorwand von Ketzerei, Gotteslästerung und unmoralischem Verhalten ließ er viele Templer in Frankreich verhaften, foltern und zu falschen Geständnissen zwingen. Die Anschuldigungen waren größtenteils konstruiert, dienten jedoch dem Ziel, den Besitz der Templer zu konfiszieren und ihre politische Macht zu brechen. Papst Clemens V., der dem wachsenden Druck des französischen Königs nicht standhalten konnte, löste den Orden schließlich 1312 offiziell auf dem Konzil von Vienne auf. Der Untergang der Templer hatte weitreichende symbolische Bedeutung. Er markierte das Ende einer Ära, in der religiös-militärische Orden als Instrumente der Kreuzzugsidee eine zentrale Rolle spielten. Zugleich wurde deutlich, dass die einstige Einheit von Kirche, Militär und Adel brüchig geworden war und dass weltliche Herrscher zunehmend Einfluss auf kirchliche Institutionen ausüben konnten. Der Fall der Templer war ein deutliches Zeichen dafür, dass die Kreuzzugsidee, die über zwei Jahrhunderte das christliche Europa mobilisiert und geprägt hatte, allmählich an praktischer Durchführbarkeit und ideologischer Strahlkraft verlor. Darüber hinaus hinterließ der Untergang des Ordens ein Erbe aus Mythen, Legenden und Verschwörungstheorien, die bis heute die europäische Vorstellung von Rittern, Geheimnissen und Schätzen prägen. Gleichzeitig führte die Auflösung dazu, dass andere Ritterorden wie die Johanniter oder der Deutsche Orden ihre Rolle in den verbliebenen Kreuzfahrerstaaten und an anderen Fronten der Christenheit stärker ausbauen konnten. Historisch betrachtet steht der Fall der Templer somit nicht nur für das Ende einer einflussreichen Institution, sondern auch für den symbolischen Abschluss der großen Kreuzzugsbewegung, die Europa und den Nahen Osten über Jahrhunderte geprägt hatte. Nachwirkung. Die Kreuzzüge hinterließen Spuren, die weit über die unmittelbare militärische und politische Ebene hinausgingen und bis in die Gegenwart nachwirken. Einer der zentralen Effekte betrifft das Verhältnis zwischen Christentum und Islam. Durch die jahrhundertelangen Konflikte, die zur Gewalt, Plünderung und Eroberung führten, wurden gegenseitige Vorurteile, Misstrauen und Feindbilder etabliert, die sich in manchen Regionen tief in die kulturelle und religiöse Erinnerung einschrieben. Auch wenn die Kreuzzüge heute historisch eingeordnet werden, beeinflussen die Erinnerungen an sie die Wahrnehmung und das Narrativ von religiösen und politischen Konflikten über Jahrhunderte hinweg. In der islamischen Welt wurden die Kreuzzüge als Aggression fremder Mächte gegen muslimische Territorien betrachtet, während sie in Europa lange Zeit als heroisches christliches Unterfangen verklärt wurden. Diese divergierenden Sichtweisen prägen bis heute die historische Diskussionskultur und teilweise auch die politischen Narrative. Darüber hinaus hatten die Kreuzzüge nachhaltige Auswirkungen auf die europäische Erinnerungskultur selbst. Sie wurden über Jahrhunderte hinweg literarisch, künstlerisch und religiös verarbeitet, von Chroniken und Epen über Wandteppiche bis hin zu religiösen Predigten und Ikonografie. Figuren wie Richard Löwenherz oder Gottfried von Bouillon wurden zu Symbolen von Ritterlichkeit, christlicher Tapferkeit und Loyalität verklärt. Die Erinnerung an die Kreuzzüge diente auch dazu, politische Legitimität zu untermauern, Nationalbewusstsein zu stärken oder den Anspruch auf territoriale Herrschaft zu rechtfertigen. Die Kreuzzüge führten zudem zu einem tiefgreifenden kulturellen und wirtschaftlichen Austausch, dessen Nachwirkungen Europa langfristig veränderten. Produkte, wissenschaftliches Wissen, medizinische Erkenntnisse und Technologien, die aus dem Nahen Osten eingeführt wurden, hatten nicht nur praktische, sondern auch ideologische Konsequenzen, da sie Vorstellungen von Fortschritt, Bildung und kultureller Offenheit beeinflussten. Die Erinnerung an diese Periode wurde später in der europäischen Historiographie und im Bildungswesen genutzt, um die Wurzeln einer gemeinsamen europäischen Identität zu betonen. Nicht zuletzt sind die Kreuzzüge auch ein Beispiel dafür, wie historische Ereignisse über Jahrhunderte ideologisch aufgeladen und in politischen Diskursen instrumentalisiert werden können. Sie haben gezeigt, wie tief Religion, Politik und Krieg miteinander verwoben sein können und wie diese Verflechtungen langfristige Narrative über Freund und Feind, Recht und Unrecht, heldenhafte Tat und moralisches Scheitern prägen. Die Nachwirkung der Kreuzzüge ist daher nicht nur auf historische Fakten beschränkt, sondern spiegelt sich auch in kulturellen Erinnerungen, in der Literatur, in religiösen Traditionen und in der geopolitischen Wahrnehmung zwischen Europa und dem Nahen Osten wider. Insgesamt sind die Kreuzzüge ein herausragendes Beispiel dafür, wie ein militärisch-religiös motiviertes Ereignis weit über seine zeitliche Begrenzung hinauswirken kann. Sie hinterließen Spuren, die das Zusammenleben von Kulturen und Religionen formten, europäische Identität und Erinnerungskultur prägten und bis heute in politischen, kulturellen und religiösen Debatten nachhallen.